Ein erfahrener Pfarrer besuchte einen jungen Kollegen im Krankenhaus, dessen Tod man erwartete. Und erstaunlicherweise erholte sich dieser junge Mann von seiner Krankheit und der Pfarrer freute sich mit ihm über die überraschende Kehrtwende. Er sagte zu ihm, nun würde er ja wieder im Reich Gottes sich einbringen können. Und daraufhin meinte dieser junge Pfarrer, der eben fast gestorben wäre, ja, ich fühle es, der Herr bedarf meiner. Die Bemerkung kam bei dem erfahrenen Pfarrer nicht so gut an. Ernst sagte er ihm, mein lieber junger Freund, in meiner Bibel stehen die Worte, der Herr bedarf seiner nur ein einziges Mal. Und das bezog sich auf einen Esel. Wie schnell überschätzen wir uns selbst? Wie schnell bilden wir uns ein, etwas Besonderes zu sein? Natürlich, jeder Mensch ist besonders, jeder Mensch ist einmalig. Und jeder Mensch ist ein Original. Doch wenn wir uns nicht mehr als Originale verstehen, sondern als Menschen, die über den anderen Menschen stehen, wenn wir meinen, die besseren Menschen zu sein, dann sind wir dabei, eine Schwelle zu überschreiten. Und was das für Folgen hat, sagt uns der König Salomo. Wir sind in der Reihe Sprüche fürs Leben, die viele Sprüche in diesem Buch der Sprüche im Alten Testament sind vom König Salomo und er schreibt da Folgendes. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Straucheln. Mit diesem Spruch werden wir uns heute Morgen beschäftigen. Vor 16 Jahren am 2. Oktober 2001 brannte sich eine Lautsprecherdurchsage in das kollektive Gedächtnis der Schweizer Bevölkerung ein. Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Viele erinnern sich noch an das. Wir hatten dann Gäste bei uns, die übernachteten, weil ihr Flug nicht nach Spanien fliegen konnten. Die Swissair war der Stolz der Schweizer. Niemand hätte erwartet, dass diese Fluggesellschaft, die wegen ihren hohen Geldreserven als fliegende Bank bezeichnet wurde, pleite gehen könnte. Was für ein Desaster! Damals wollte sich die Swissair einer Allianz anschließen, weil man nur so im hart umkämpften Markt bestehen konnte. Sie wollte aber nur einer Allianz beitreten, in der sie eine maßgebliche Führungsrolle übernehmen konnte. Und weil keine Allianz bereit war, der Swissair die Führungsrolle zu übergeben, haben sie eine eigene Allianz gegründet unter dem Konzernchef Philipp Bruggisser, mit zweit- und drittklassigen Fluggesellschaften. Und das war nun der Anfang vom Ende. Die Swissair bietet uns eine sehr anschauliche Geschichte, wohin Stolz und Hochmut führt. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Straucheln. Auch die Titanic ist ein Beispiel für menschlichen Hochmut. Sie war das größte Schiff seiner Zeit mit einer Sicherheitsausstattung ausgerüstet, die als Wunder der Technik bejubelt wurde. Die Zeitschrift der Shipbuilder schwärmte, die Titanic sei praktisch unsinkbar. Das ist die Titanic. Doch auf der Jungfernfahrt nach Amerika kollidierte das Schiff am Sonntag, den 14. April 1912 um 23.40 Uhr seitlich mit einem Eisberg und sank innerhalb von 2 Stunden und 40 Minuten. Die erschütternde Bilanz von den über 2200 Personen, zum Glück war sie nur etwa halb voll, die Titanic, sie war nicht ganz gefüllt, sie konnte nicht alle Tickets verkaufen, aber immerhin 2200 Personen befanden sich an Bord und davon starben 1514 Menschen. Durch die scheinbare Unsinkbarkeit des Schiffes wurde man offenbar unvorsichtig und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit durch ein bekanntes Eismeer. Man war sich sicher, dass dieses Schiff jedes Hindernis bewältigen würde. Es gibt noch viel zur Titanic zu sagen. Lest mal das nach bei Wikipedia. Es gab ganz interessante Sachen, zum Beispiel nur so nebenbei. Das steht also nicht im Manuskript, die im Manuskript mitlesen. Die hatten ja Ferngläser, um Ausschau zu halten. Jetzt dieser Offizier, der den Schlüssel für den Schrank, diese Ferngläser hatte, der war gar nicht auf dem Schiff. Also so hatten die Leute gar keine Ferngläser, um Ausschau zu halten. Also da gibt's ganz verrückte Dinge, aber man war sich eben so sicher, das ist ein unsinkbares Schiff. Und wir können noch unzählige Geschichten anschauen, die uns zeigen, wohin Stolz und Hochmut führen kann. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Straucheln. Stolz beginnt dort, wo der Mensch meint, er würde etwas beherrschen, was im Grunde gar nicht in seiner Macht liegt. Dort beginnt der Stolz. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich am Fernsehen in Nachrichten diese Führer und Leiter und Staatschefs höre, die mit so einer großen Sicherheit sagen, dass sie das Problem lösen werden, dass sie es schaffen werden. Sie versprechen Dinge, die ein Mensch nicht erfüllen kann, die nicht in den Händen eines Menschen liegen. Und sie tun so, als hätten sie diese Macht. Stolz beginnt dort, wo der Mensch meint, er würde etwas beherrschen, was im Grunde gar nicht in seiner Macht liegt. Er bildet sich ein, über Kräfte und Fähigkeiten zu verfügen, die nicht verfügbar sind. Im Grunde schreiben sich diese Menschen Fähigkeiten zu, die eigentlich einzig und allein in Gottes Hand liegen. Aber wer sagt dann schon, wir haben ein schwieriges Problem und vertrauen, dass uns Gott hilft? Es ist viel besser, wenn wir sagen, ich schaffe das. Ich muss nur daran glauben und dann schaffe ich es. Ich frage mich immer, an was glauben die denn überhaupt? An sich selbst. Eben. Sie meinen, über Kräfte zu verfügen, die ihnen gar nicht zur Verfügung stehen. Das können wir anschaulich beim babylonischen König Nebukadnezar II. Beobachten, der 640 bis 562 vor Christus lebte. Auf dem Höhepunkt seiner Macht stand er auf dem Dach seines Palastes, überblickte Babylon und sagte zu sich: Diese großartige Stadt habe ich als meine Residenz erbaut. Das ging ja noch. Das kann er sagen, das hat er gemacht. Aber dann sagt er, mit all meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht und ich habe damit meiner Größe ein Denkmal gesetzt. Das ist die höchste Form des Stolzes. Ich und nochmals ich. Ich habe es gemacht, ich habe die Macht, ich will verehrt werden, ich bin Gott. Das ist das Phänomen, das sich immer wieder beobachten lässt. Menschen, die erfolgreich sind, mächtig und reich werden, verlieren oft, nicht alle, aber oft die Bodenhaltung. Plötzlich bilden sie sich ein, sie würden sich alles erlauben können. Sie meinen, sie hätten diese Erfolge, weil sie unglaublich gut seien. Sie beginnen unmerklich auf andere Menschen herabzuschauen und sonnen sich darin, dass sie zu ihnen hochschauen. Aber wer auf andere herabschaut und sich darin sonnt, dass die anderen hochschauen, der vergisst selber hochzuschauen und zu sehen, dass noch jemand über ihm ist. Wer nur runterschaut, sieht nicht mehr, wo er eigentlich steht. Nebukadnezar, er ging es so und die Bruchlandung folgte gleich, wie er selber berichtet. Ich hatte noch nicht ausgeredet, da ertönte eine Stimme vom Himmel herab: König Nebukadnezar, hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen. In diesem Fall hatte Gott sofort eingegriffen. Ähnlich ging es Herodes Agrippa, der auf dem Thron sitzend vor dem Volk Israel eine Rede hielt. Begeistert jubelten die Menschen ihm zu. So spricht Gott und nicht ein Mensch. So spricht Gott und nicht ein Mensch. Sie waren begeistert. Herodes sonnte sich in diesem anbetenden Jubel. Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und auch hier intervenierte Gott sofort, wie Lukas berichtet. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Vielleicht denkst du jetzt, wie wunderbar das wäre, wenn das immer so schnell ginge. Natürlich bei den anderen, nicht bei mir. Würde Gott alle Menschen, die stolz und überheblich sind, die auf andere herabsehen, so schnell beseitigen oder zumindest maßregeln, dann wären der Menschheit schon viele schreckliche Erfahrungen erspart geblieben. Die Welt wäre dadurch von vielen leidvollen Entwicklungen verschont geblieben, denken wir nur an den Zweiten Weltkrieg, hätte Gott Hitler sofort aus dem Leben gerissen, als er die arische Rasse zur Herrscherrasse erklärte und er sich selber als Gott verehren ließ, dann würde die Welt heute anders aussehen. Da stellt sich die Frage, ob das, was Salomo in den Sprüchen sagt, nicht auf alle stolzen und überheblichen Menschen zutrifft. Asa verzweifelte an dieser Tatsache, dass stolze und arrogante Menschen frisch und fröhlich ihr Leben genießen und dabei sogar noch immer reicher werden. Es geht ihnen immer besser. Fast hätte er seinen Glauben an den Gott Israels an den Nagel gehängt. Er klagt Gott seine Verzweiflung. Herr, ihr Maul reißen sie auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum. Denen geht es immer besser. Und Asa fragt sich, warum Gott hier offensichtlich nicht eingreift. Er kann das nicht verstehen und findet keine Erklärung. Er ist frustriert, dass es den gottlosen und hochmütigen Leuten so gut geht und er, der gottesfürchtig lebt, sieht keine positive Auswirkung seiner Frömmigkeit. Und er jammert. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Es bringt mir nichts. Alle meine Bemühungen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, sind umsonst. Offensichtlich gehört die Welt den gottlosen Lästerern, den stolzen und überheblichen Menschen. Sie sind glücklich und sie werden immer reicher. Klar, wir sehen da und dort, wie stolze Menschen Bruchlandungen erleiden, aber bei weitem nicht alle. Und selbst wenn sie eine Bruchlandung erlitten haben, bleiben sie oft reich oder werden wieder reich. Das mag man fast nicht zu begreifen. Da macht er einen komplett pleite und plötzlich ist er wieder mehrfacher Millionär. Also, wenn ich pleite mache, dann bin ich mein Leben lang pleite. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Als sich Asaf diese düsteren Gedanken machte, war seine Sicht des Lebens auf diese sichtbare Welt beschränkt. Er hatte den Blick für die Ewigkeit verloren, denn das Leben auf dieser Erde ist lediglich ein winzig kleiner Teil unseres Lebens. So sagt es die Bibel. Denn in der neuen Welt leben wir ewig. Das hat kein Ende mehr. In dieser Welt haben wir ein Ende. Es ist ein winzig kleiner Teil unseres Lebens. Gott überblickt immer das gesamte Leben. Und glücklicherweise entdeckte ja Asaf diese Wirklichkeit neu, als er nicht mehr auf die Stolzen, ihr Glück und ihren Reichtum starrte, sondern als er sich zurückzog und über diese Welt hinausblickte. Und er erzählt das so. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Er hat keine Lösung gefunden. Solange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Er fand keine Erklärung, warum das so ist, warum das die so leben können, aber er hat plötzlich begriffen, was geschieht mit diesen Menschen am Ende. Und als er sich besann und verstand, wie Gott das Leben sieht, wurde ihm plötzlich klar, dass diese Menschen ihre Lebensweise einmal vor Gott rechtfertigen müssen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und spätestens dann wird der gottlose Mensch eine gewaltige Bruchlandung erleiden. Alles, was wichtig war bis dahin, wird komplett zerschellen. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Und Asaf entdeckt wieder, wo das wahre Glück zu finden ist. Er schließt seinen Psalm mit dem freudigen Ausruf: Für mich ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Ich bleibe dir treu, es lohnt sich. Das wahre Glück liegt darin, dass ich mit dir versöhnt bin. Jeder Mensch, der sein eigener Herr sein will, jeder, der meint, er könne auf Gott verzichten, wird garantiert eine Bruchlandung erleiden. Der eine und andere wird in diesem Leben schon Bruchlandungen erleiden. Auch Christen können Bruchlandungen erleiden. Aus ganz verschiedenen Gründen. Es muss nicht immer Stolz sein. Doch die eigentliche Bruchlandung, die alles zerstört, kommt ganz zum Schluss. Von dieser endgültigen Bruchlandung werden die Christen verschont. Als Christen könnten wir jetzt auf andere Menschen zeigen und sagen, das ist ja geradezu typisch für Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Nach dem Motto, die anderen sind stolz und überheblich, wir nicht. Wir sind Christen. So bleibt unsere Welt unangetastet, weil wenn wir immer auf andere zeigen, dann müssen wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen. So lassen wir unsere Welt unangetastet. Und wir fühlen uns sicher und besser als alle anderen Menschen. Doch gerade diese Haltung könnte ein Ausdruck von Stolz sein. Stolz kann verschiedene Gesichter haben, so sagt ein jüdisches Sprichwort, meine Demut ist mein ganzer Stolz. Ich weiß von einem Künstler, der wurde mal angesprochen und da hat er ihm gesagt, ich glaube es war der Siebald, hat einem Siebald gesagt, also ich bestaune, wie du demütig bist. Dann sagt der Siebald, ja, und ich bin ganz stolz darauf. Also das meint er natürlich als Joke, oder? Aber man kann, es kann die Demut der ganze Stolz sein. Oder wie es René Brudhomme, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der erste Literaturnobelpreises, er sagte, es gibt einen Stolz, der zu kriechen versteht. Aus lauter Angst, wir könnten stolz werden, könnten wir der Versuchung verfallen, uns besonders bescheiden und demütig zu geben. Das könnte aber zu einem Stolz führen, der sich durch scheinbare Bescheidenheit ausdrückt und eigentlich nichts anderes ist als Stolz. Bei Paulus entdecken wir in verschiedenen Situationen seines Lebens erstaunlich selbstbewusste Aussagen. Den Korinthern schreibt er beispielsweise, dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Voilà. Keiner von den, das wäre ja das eine, aber keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Steht übrigens in der Bibel. Ist nicht von mir erdichtet. Das zeugt jetzt wirklich nicht von ausgesprochener Bescheidenheit. Die Versuchung ist groß, Paulus als einen stolzen und eingebildeten Mann zu bezeichnen. Doch das war Paulus nicht. Er sagt einfach, wie es ist. Er hat nachweislich mehr gearbeitet als die anderen Apostel. Wenn ich sage, was ich kann und was ich tue, dann hat das mit Stolz überhaupt nichts zu tun. Kann jemand gut singen, dann muss er nicht ständig sagen, er sei ein schlechter Sänger. Wenn ich eine schöne Stimme habe, habe ich eine schöne Stimme, dann muss ich sie nicht wegsprechen, dass dann alle sagen, doch, doch, du hast eine schöne Stimme. Nein, nein, ich habe keine schöne Stimme. Doch, doch, du hast eine schöne Stimme. Nein, nein, ich habe keine schöne Stimme. Doch, doch, du kannst gut Gitarre spielen. Nein, nein, ich kann nicht gut Gitarre spielen. Aber du kannst doch so gut Gitarre spielen. Nein, nein, ich kann es nicht so gut. Andere können es viel besser. Wie peinlich ist das eigentlich? Wenn das christliche Mentalität ist, dann haben wir etwas ganz Falsches verstanden. Es geht nicht darum, dass wir Dinge hinuntersprechen, die eigentlich gut sind. Wenn du etwas gut kannst, dann darfst du das sagen und dazu stehen, denn das hat mit Stolz überhaupt wirklich nichts zu tun. Es ist mehr ätzend, wenn alle rundherum immer sagen, was sie nicht können. Und niemand kann es dann. Und wer macht es dann? Auch jemand, der es nicht kann. Und vielleicht ist dann dummerweise, dass gerade jemand, der es wirklich nicht kann. Oder? Weil die anderen, die es können, alle sagen, wir können es nicht. Solange mir bewusst bleibt, dass mir alle Fähigkeiten und Begabungen geschenkt sind, hat das mit Stolz nichts zu tun. Deshalb sagt Paulus weiter, aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Die Tatsache, dass Paulus so viel arbeiten konnte, sieht er nicht in sich selbst begründet, sondern er weiß, dass er das nur aus der Gnade Gottes tun konnte und dass die Erfolge nur deshalb sind, weil Gott ihm die Fähigkeiten und Begabungen gegeben hat. Natürlich musste er dazu bereit sein, diese Investition zu tätigen. Das musste er tun. Aber was nützt es mir, wenn ich dazu bereit bin, ein Solo zu singen hier und alle verlassen schreiend den Saal, weil sie meine Stimme nicht ertragen? Dann nützt auch mein Fleiß nicht. Dann muss ich zuerst eine Stimme haben, die euch bewegt, sonst singe ich lieber nicht, dann nützt mich auch nicht, wenn ich von morgen bis abend singe. Wenn eines meiner Kinder erfolgreich ist oder etwas sehr gut gemacht hat, dann sagen mir manchmal die Leute, da kannst du aber stolz auf sie sein. Und ich weiß schon, wie das gemeint ist und dass das ein Kompliment an mich ist. Ja, und es freut mich auch. Und doch, ich merke, dass mich das innerlich in Verlegenheit bringt. Eigentlich müsste ich ja antworten, ja, ich bin unglaublich stolz. Doch, auf was soll ich stolz sein? Was habe ich damit zu tun, wenn meine Kinder etwas gut machen? Ja, ich war tatsächlich bei der Zeugung dabei. Aber dass es dann in diesem Moment funktioniert hat, lag auch nicht in meiner Hand. Soll ich deswegen stolz sein? Ich stammle dann manchmal so etwas wie, ja, ich bin dankbar. Ich will ja nicht als ein super frommer Mensch erscheinen, der ich gar nicht bin. Ich kenne mich selber so gut, dass ich mich frage, auf was ich denn eigentlich stolz sein könnte. Ich nehme mal meinen Sohn als Beispiel. Er hat sich beruflich mit viel Einsatz und Anstrengung großartig entwickelt. Ich kann nur darüber staunen, was er bis jetzt alles erreicht hat. Ich bewundere sein Durchhaltevermögen und seine Ausdauer. Wie könnte ich darauf stolz sein? Habe ich denn das gemacht? Habe ich diese Leistung erbracht? Er hat sich eingesetzt, nicht ich. Er hat sich angestrengt, nicht ich. Wie sollte ich darauf stolz sein? Aber ich freue mich riesig über das, was er erreichen konnte. Und ich bin unglaublich dankbar für alles, was er erreicht hat und was ihm gelungen ist. Das freut mich. Und hätte er das alles nicht erreicht, so würde das meine Liebe zu ihm nicht mindern und ich würde mich trotzdem an ihm freuen. Je nach Laune und Situation wird die Freude mal größer, mal kleiner sein. Auch seine Freude an mir ist Schwankungen unterlegen. Aber die Liebe zu ihm bleibt konstant, unabhängig von seinem Erfolg. In der Dankbarkeit sehe ich den eigentlichen Schlüssel, der uns davor bewahrt, stolz und eingebildet und überheblich zu werden. Wer dankbar ist, der ist sich dessen immer bewusst, dass er ein Empfangender ist. Er muss nicht immer sagen, das kann ich nicht und dafür bin ich zu wenig. Er kann wie Paulus zu seinen Leistungen und Begabungen stehen. Er muss nicht immer alles runterspielen, denn es ist oft peinlich und kommt selten gut an. Wichtig ist zu wissen, dass wir alles bekommen haben. Paulus sagte einmal in Bezug auf unseren materiellen Besitz, was wir, so meine ich, auch auf unsere Fähigkeiten und Begabungen anwenden können, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Wie schnell sind wir stolz auf etwas, das wir einfach bekommen haben? Die Schweizer sind oft stolz, Schweizer zu sein. Aber wenn du Schweizer bist, dann bist du das nur deshalb, weil schon deine Eltern Schweizer waren. Warum bin ich Schweizer? Habe ich gesagt, irgendwann mal im Vorfeld. Also, ich bin so gut, ich will Schweizer werden. Ich will nicht in Afrika zur Welt kommen. Ich will in der Schweiz zur Welt kommen, weil ich bin so ein guter Mensch, der hat es verdient, in der Schweiz geboren zu werden. Nein, ich bin einfach in dieses Land, in diese Nation hineingeboren. Ich habe nichts dazu gesagt, ich habe nichts dafür getan. Und wenn du eingebürgert bist, dann ist das etwas anderes, aber auch dann hast du das Bürgerrecht einfach bekommen. Ich habe nichts dagegen, wenn wir dankbar sind, dass wir in der Schweiz leben können. Ich lebe auch gerne in der Schweiz. Aber uns einzubilden, dass wir deshalb bessere Menschen seien, das ist einfach absurd. Wenn du studieren konntest und heute gut verdienst, dann ist das toll. Doch die Fähigkeiten dazu hast du bekommen, sei es, dass du in einer Familie groß geworden bist, die dich gefördert hat. Viele können nämlich studieren und die sind in Familien, die das gar nie gefördert haben. Oder du bist also einfach die nötige Intelligenz dazu. Und das Optimale ist, wenn natürlich beides zusammenfällt. Die Intelligenz und die fördernde Familie. Aber hast du das? Ist das deine Leistung? Nein, es ist nicht deine Leistung. Das hast du mitbekommen. Und du bist deswegen nicht besser als jemand, der nicht studiert ist. Und du bist nicht besser als jemand, der weniger verdient. Der nicht so eine gesellschaftliche Stellung hat. Du bist das einfach, weil du das bekommen hast. Und natürlich hast du es vielleicht genutzt, hast dich angestrengt, wenn du es nicht getan hättest, wärst du nicht da, wo du bist, aber dass du diese Fähigkeiten, diese Grundfähigkeiten hast, ist ein reines Geschenk. hast du mitgeliefert bekommen in dein Leben. Christen sollten sich durch eine Haltung der Dankbarkeit auszeichnen. Und wer keine Bruchlandung, sondern einen einzigartigen Höheflug erleben will, der sollte sein Leben ganz auf Gott ausrichten. Denn schließlich kommen alle Fähigkeiten und Begabungen, ob man Christ ist oder nicht, von dem Schöpfer, der alles Leben erschaffen hat. Ihr könnt jeden Menschen sehen, jeden erfolgreichen Menschen könnt ihr anschauen und sagen, dass der das kann. Kann er nur, weil es einen Schöpfer gibt, der ihm diese Fähigkeiten gegeben hat. Ob er sie dann missbraucht, ist ein anderes Thema. Paulus, der ein gesundes Selbstbewusstsein hatte, sagte, wer sich mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Menschen, die ihr Vertrauen Gott schenken und dankbar alles aus seiner Hand nehmen, werden einen einzigartigen Höhenflug erleben. Der Flugschein zu diesem einzigartigen Höhenflug hat einen Namen, Jesus Christus. Er verspricht, ich versichere euch. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wer nicht auf seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten setzt, sondern Jesus nachfolgt und dankbar ist für alles, was er bekommen hat und sich auf Gott verlässt, der wird einen einzigartigen Höhenflug erleben, dem garantiert keine Bruchlandung folgen wird. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Straucheln. Sicher habt ihr gemerkt, dass Stolz und echte Dankbarkeit gar nicht so leicht auseinanderzuhalten sind. Nicht so leicht zu erkennen. Und damit uns das zum Schluss nochmals deutlich wird, möchte ich euch nochmals auf Paulus hinweisen. Er schreibt den Korinthern, dass er von ihnen kein Geld nehmen will, obwohl er das Recht dazu hätte und seine Begründung, lieber würde ich sterben, als dass ich mir meinen Ruhm von jemandem zunichte machen lasse. Interessant. Er legt also Wert darauf, dass man seine Leistung anerkennt und die nicht einfach zunichte macht. Und dann sagt er aber, mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde, das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann, wehe mir, wenn ich sie nicht erfülle. Wir sehen das Spannungsfeld. Und jetzt muss jeder für sich auch wissen, wo merke ich, wo ich die Schwelle von Dankbarkeit und Wissen, was ich kann und nicht kann, zum Stolz überschreite. Das kann ich euch nicht sagen. Es gibt kein Rezept, wo ich sage, jetzt hast du es geschafft. Es ist einfach, jeder von uns hat immer mit dieser Grenze etwas zu tun. Wir sehen hier ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich möchte euch zum Schluss ein Wort aus den Sprüchen mitgeben. Dieser Vers begleitet mich schon, muss eigentlich sagen, seit Jahrzehnten. Ich bin jetzt halt so alt. Und hilft mir immer wieder, auf den Boden der Realität zurückzukommen. Der steht auch in den Sprüchen. Den Herrn ernst nehmen, das ist Erziehung zur Weisheit. Erst die Bescheidenheit, dann die Ehre. Und mich begleitet eigentlich die Luther-Übersetzung in diesem Punkt. Und da heißt es, die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Ich habe Gott schon oft gesagt, ich lerne jetzt Demut. Ich möchte zwar besser, ich möchte, dass es besser läuft. Ich wäre froh, ich hätte mehr Erfolg an diesem und jenem Punkt. Wer zu Ehren kommen will, muss Demut lernen. Das hat mir große Hilfe all die Jahre gewesen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir, dass du der der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Uns frei zu machen von Stolz, von Überheblichkeit, von dem Streben, selber Gott zu sein. Dass du uns erlöst hast zu einem glücklichen Leben. Ein Leben in der Abhängigkeit von dir, ein Leben im Wissen um die wirklichen Verhältnisse, wer wir sind, dass wir eben nicht Gott sind, sondern deine Geschöpfe und wenn wir Jesus kennen, deine Kinder. Und wir haben immer damit zu tun, dass wir in der Gefahr stehen, dass wir selber stolz und überheblich werden. Und hilf uns da, einfach eine gesunde Haltung zu haben. Nicht eine gespielte Demut, die schlussendlich doch stolz ist. Sondern dass wir lernen, das, was du uns gegeben hast, zu schätzen, zu brauchen, nicht so zu tun, als wir nichts könnten und doch zu wissen, dass wir alles aus deiner Hand nehmen, dass du alle Gaben und alle Fähigkeiten von allen Menschen dieser Welt geschenkt hast. Und hilf uns, dass wir als Christen die Gaben so gebrauchen, dass du geehrt wirst. Amen.